Ja, die verschiedenen Corona-Regeln, die zwingen uns wirklich zu Flexibilität. Andererseits, wir probieren Sachen, die wir sonst vielleicht nicht würden probieren. Das macht es auch spannend. Auf jeden Fall danke ich mir für die Kreativität, die ihr hier an den Tag legt. Und dass ihr gleich alles wie wollt, einfach mit Ihnen nehmen, den Lobpreis. Merci vielmals. Ja, das heutige Thema heisst Vertrauen und Glauben. Ist das wirklich ein Thema, wo man darüber nachdenken muss? Habe ich mal kurz darüber nachgedacht? Man könnte sagen, der Fall ist klar. Wer einen Gottesdienst besucht, der wird im Glauben gegenüber nicht abgeneigt sein. Und somit hat sich eigentlich auch schon ziemlich gegessen, oder? Das stimmt eigentlich. Und gleich, wenn wir noch ein bisschen weiterdenken, wer könnte aus dem Stand erklären, was der Glaube ist? Was muss man sich genau unter Glauben vorstellen? Und was hat Glauben mit Vertrauen zu tun? Wer kann das so ganz aus dem Stand erklären, wenn jemand fragt, das ist ein Familienfreund, ein Arbeitskollege? Haben die beiden Sachen überhaupt wirklich etwas miteinander zu tun? Und so glaube ich eben gleich, dass es gut tut, mal so ein bisschen wie einen Schritt zurückzugehen und nicht wie die anderen Predigten einfach immer nur darüber zu reden, wie wir glauben, was wir noch machen in unserem Glaubensleben, was die Bibel uns sagt, was wir tun sollen, auf was wir schauen sollen, sondern was der Glaube überhaupt ist. Und das soll es heute Morgen mal gehen. Und wieso jeder Mensch Glauben und Vertrauen sollte. Das ist dann meine Meinung. Genau. Erinnert ihr euch noch an die Predigtreihe über die Glaubenshelden aus Hebräer 11 von letztem Herbst? Genau, es geht eigentlich nicht um den gesamten Inhalt. Also wenn du die nicht gehört hast, das ist nicht schlimm. Aber dort drin haben wir darum etwas Spannendes entdeckt. Und zwar gerade im ersten Vers von dem Hebräer 11 gibt es eine Definition, was Glaube ist. Und da sehen wir das schon mal. Es geht einfach um den ersten Vers jetzt. Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. So sagt die Bibel. Oder das sagt die Bibel mal dazu, was Glauben ist. Es gibt noch andere Stellen, es gibt noch weitere Aspekte, aber ich finde, das ist so kurz und bündig eine ganz gute Definition. Wenn wir auf etwas hoffen und an dieser Hoffnung festhalten, dann glauben wir. Wenn wir Sachen, die wir nicht sehen können, trotzdem von denen überzeugt sind, dass es sie gibt, dann glauben wir. Und der Glaube kann wiederum etwas bei uns bewirken. Das sehen wir jetzt im Vers 3. Dort steht dann, aufgrund unseres Glaubens erkennen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. Das Sichtbare ist also aus dem hervorgegangen, was man nicht sieht. Dank unserem Glauben erkennen wir also, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen worden ist. Wir glauben also nicht einfach an einen Zufall, sondern an einen Schöpfer Gott. Und damit wird auch schon klar, dass der Glaube nicht einfach eine Fantasie oder ein Luftschloss ist. Genau. Ein bisschen verwirrend ist ja noch, dass wir im Deutschen das Wort Glauben manchmal auch mehr so im Sinn von raten oder schätzen brauchen. Gerade auch, wenn ich irgendwie mit Kind spiele und etwas in die Hand nehme. Was glaubst du, in welcher Hand ist es? So, schätze mal, rate mal. Glauben werden, brauchen wir manchmal auch noch ein bisschen anders. Doch heute Morgen geht es um den Glauben. Also, wenn du zu einer Person gehst und dann die fragst, woran glaubst du? Dann sagt sie nicht, ja, dass das rote Kügel in der rechten Hand ist. Sondern dann kommt eine Antwort, oder ihre Antwort wird dann um Gott gehen und wie Leben entstanden ist und ob sie daran glaubt oder nicht. Wie definiert denn das so? Genau. Streng genommen ist ja aber der Glaube eigentlich immer an etwas Glauben. Also wenn jemand sagt, ich glaube daran, dass es kein Gott gibt, dann ist das streng genommen nach dieser Definition aus Hebräer 11,1 gar nicht das, was wir jetzt glauben würden sagen. Genau, eben Hebräer 11,1, dort steht, daran festhalten, was man nicht sieht. Und das wäre in dem Fall Gott. Und das ist Glauben. Und das geschieht eben, das daran festhalten geschieht, indem wir glauben. Und dann, wie wir in Vers 3 auch gesehen haben, bewirkt der Glaube etwas in uns. Glaube schenkt in dem Fall Erkenntnis. Das ist noch spannend. Glauben ist nicht einfach etwas, was wir einfach machen und wir können uns dafür oder dagegen entscheiden, sondern Glaube bewirkt etwas in uns. Es schafft Erkenntnis. Man kann natürlich aber nicht nur an Gott glauben, ehrlicherweise. Es gibt auch Menschen, die glauben an verschiedene Götter, an mehrere Götter, an andere Götter. Die glauben vielleicht sogar an Satan und bauen damit ihre Hoffnung auf ihn. Und auch dieser Glaube bewirkt etwas. Glaube bewirkt immer etwas. Ich würde jetzt sagen, in dem Fall bewirkt es nichts Gutes. Aber doch bewahrheitet sich auch da, dass Glaube etwas bewirkt. Der Glaube prägt und verändert uns also. Und ich finde, wir können schon mal so ein bisschen festhalten, Glauben ist viel mehr als nur raten oder schätzen. Glauben ist von etwas überzeugt sein, was wir nicht sehen. Glauben ist ein Festhalten, woran wir darauf hoffen. An einer Hoffnung festhalten. Und Glauben hat immer einen Impact auf uns. Glauben verändert uns. Ich kann aber nicht nur an Gott glauben. Ich kann auch an andere Götter, an falsche Götter, eben ja, bis hin sogar an Satan glauben. Und dann ist gerade die nächste Frage, ist Glauben denn schwierig? Ist Glauben etwas Schwieriges? Oder wie geht Glauben denn? Und ich habe dazu eine spannende Geschichte gefunden in dem Alten Testament. Und gehen wir doch dort mal zum Abraham. Und ich lese gerade aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 15, die ersten 5 Verse vor. Nach diesen Ereignissen kam das Wort des Herrn in einer Vision zu Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich selbst bin dein Schild. Du wirst reich belohnt werden. Abraham erwiderte, Herr mein Gott, welchen Lohn willst du mir geben? Ich werde kinderlos sterben und Eliezer aus Damaskus wird mein Haus erben. Weiter sagte Abraham, du hast mir keine Nachkommen gegeben, deshalb wird mich mein Verwalter beerben. Da kam das Wort des Herrn zu Abraham. Nicht Eliezer wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Dann führte er Abraham nach draußen und sagte, betrachte den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Er fügte hinzu, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Der Abraham hat mit seinen Leuten gerade seinen Neffen Lot gerettet und auch eine Schlacht gegen Könige geführt und gewonnen. Und dann steht nach diesen Ereignissen, also kurz darauf ab, hat der Abraham eine Vision gehabt. Und in dieser Vision ist er wie Gott begegnet und konnte mit ihm das Gespräch führen, das wir hier gehört haben. Und er hat gegenüber Gott dann geklagt, dass er keine Kinder hat. Und Gott hat ihm ein ganz, ganz grosses Versprechen gemacht. Und jetzt überleg du mal schnell, wie du auf das Versprechen reagiert hättest. Wenn du in dieser Situation gewesen wärst, hättest du Gott geglaubt oder nicht? Was der Abraham gemacht hat, wie er reagiert hat, das können wir gerade noch im Vers 6 lesen. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Der Abraham, der heißt da übrigens noch Abram, weil erst ein paar Kapitel später hat Gott ihm selber einen neuen Namen gegeben. Aber jetzt hat er ja den neuen Namen, darum sage ich Abraham. Genau. Also der hat an das Versprechen Gottes geglaubt. Er hat an die Verheißung geglaubt. Und Gott hat ihm das als Gerechtigkeit angerechnet. Und jetzt können wir uns überlegen, ja, was war denn nötig, dass der Abraham Gott geglaubt hat? Hätte er zuerst eine Nacht darüber schlafen müssen? Lesen wir nichts davon. He? Da wäre also jetzt eine sehr freie Auslegung, dass das noch stattgefunden hat. Hätte er noch jemanden müssen fragen? Hätte er irgendwie Älteste müssen zusammenrufen? Hätte er müssen Freunde fragen? Hätte er eine Beratung gebraucht? Der Abraham hat einfach geglaubt. Er hat sich in dem Moment, wo er die Vision hatte, entschieden, dass er glauben will. Er hat es einfach gemacht. Und was ich damit sagen will, ist, dass Glauben nichts Schwieriges ist. Manchmal stehen wir uns selber im Weg und wollen ewig lang alles durchdenken, verstehen, abwägen und noch einmal gedanklich einen Bogen machen und noch einmal irgendwie absichern und so weiter. Und darum geht es beim Glauben ja eigentlich gar nicht. Die Frage ist, ob wir wieder Abraham Gott glauben oder nicht. Und Glauben hat in dem Fall sehr viel mit Vertrauen zu tun. Wenn wir den Glauben zur Kopfsache machen, dann werden wir hadern und zögern. Und ich glaube, dass wir uns vom Abraham oder dass wir uns den Abraham ruhig dürfen zum Vorbild nehmen und einfach glauben dürfen. Einfach glauben dürfen. Glaub einfach. Finde ich, sagt die Geschichte zu uns. Glaub einfach. Und dann ist schon noch wichtig, nicht blind, jedem einfach alles. Aber wag's, Gott zu glauben. Wag's, Gott einfach zu glauben. Ich finde, es lohnt sich. Und wir können ja das mal rasch sichtbar versuchen zu machen. Wer hat hier im Saal schon gewagt, an Gott, Gottes Wort, an Gottes Verheißungen zu glauben? Wer hat das schon einmal gewagt in seinem Leben? Wir versuchen das ein bisschen sichtbar zu machen. Sehr schön. Dürfen da nicht einmal aufstrecken, dürfen da ein bisschen rumschauen, das dürfen wir auch mitmasken. Gut, danke vielmals. Und jetzt noch rasch Kontrollfrage quasi. Und wer würde sagen, dass sich das schon gelohnt hat in seinem Leben? Dürfen wieder aufstrecken. Okay, also das ist eine absolute Mehrheit. Und jetzt könnte ich sagen, wenn du innerlich aber noch zögerst, dann hast du jetzt gesehen, dass es schon ganz viele einfach gewagt haben, dass sie an Gott glauben, dass sie glauben, was Gott sagt, dass sie glauben, dass es einen Gott gibt und dass sie auch sagen, es hat sich gelohnt für sie. Und ich finde, das bestärkt noch einmal einfach die Aussage, glaub einfach, versuch's und wag's. Manchmal eben müssen wir aufhören, uns selber irgendwie im Weg zu stehen und vielleicht auch mal den Kopf ein bisschen loslassen. Das ist übrigens kein Plädoyer, denn wenn wir dann glauben, einfach den Kopf nicht mehr einzuschalten. Ich finde, wenn man dann mal glaubt, ist es schon wichtig, von dir zu glauben. Aber so der Schritt zum Glauben hin, dort ist das manchmal einfach im Weg. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, der Abraham hat Gott sein Vertrauen geschenkt. Und er hat an die Verheißung Gottes geglaubt. Und jetzt wäre es quasi dran, mal so ein bisschen das Zusammenspiel von Glauben und Vertrauen anzuschauen. Und die beiden Wörter, die gehören sehr eng zusammen. So viel sind schon verraten. Und zwar so eng, dass es eigentlich im Griechischen nur ein Wort dafür existiert. Während wir also da in der deutschen Sprache und auch andere Sprachen machen es so, von Glauben und Vertrauen reden, und auch irgendwie zwischen diesen beiden Begriffen unterscheiden können und tun, braucht das Neue Testament in seiner Ursprache immer das gleiche Wort. Pisteuo. Pisteuo steht noch für das Verb Glauben oder für das Verb Vertrauen. Und Pistis steht für das Vertrauen, der Glaube. Genau. Es ist immer ein Wort, wo beides umfasst. Glauben im biblischen Sinn meint also immer auch Vertrauen. Und das finde ich irgendwie wichtig zu wissen. Glauben im biblischen Sinn meint immer auch das Vertrauen. Und Vertrauen im biblischen Sinn, das ist der Umkehrschluss, meint immer auch Glauben. Vertrauen und Glauben. Glauben und Vertrauen, die sind im Neuen Testament nicht auftrennbar. Wir in der deutschen Sprache unterscheiden aber sehr wohl und das hat Folgen in unserem Handeln, finde ich. Und ich möchte jetzt ein Beispiel dazu bringen. Sagen wir, du glaubst an Gott und du glaubst auch, dass er deine Gebete erhört und dass er dir in der Not zur Seite steht. Und doch habe ich manchmal das Gefühl, sind wir dann so, dass wenn eine Notsituation eintrifft, wir zwar an Gott glauben, aber dennoch sehr stark versuchen, uns selber zu helfen. Wenn aber Vertrauen und Glauben als Einheit zu verstehen sind, dann dürfen wir in der Not darauf vertrauen, dass der Helfer eingreifen wird. Und wir müssen nicht mehr unser eigener Helfer sein. Und das fällt uns schwer, so weit zu vertrauen, dass wir auch mal loslernen. Ein anderes Beispiel wäre, wie oft haben wir doch schon für etwas gebetet? sind vielleicht sogar mal in einem Gebetsabend oder so, so richtig vor das Kreuz gegangen und haben etwas, was uns also bewegt, etwas, was uns umtreibt im Leben, ans Kreuz gebracht, zu Jesus gebracht. Und dann haben wir auch gebetet und in deine Hand gebe ich es jetzt. Und dann haben wir Amen gesagt, sind aufgestanden und haben es wieder mitgenommen. Ich glaube, wir haben dann schon oft darunter gelitten, dass wir sagen, wir glauben, aber irgendwann durch hat es beim Vertrauen ein bisschen gehapert. Und wir haben es gleich noch wollen bei uns haben. Wir haben gleich noch gedacht, irgendwie selber, das geht schon. Und ich glaube, wir alle haben schon so Erfahrungen gemacht. Und das kommt wahrscheinlich maßgeblich davon, weil wir gelernt haben, dass man an etwas glauben kann, aber dass das noch lange noch nicht bedeutet, dass man auch automatisch darauf vertrauen tut. Wie oft habe ich schon gesagt, dass ich an Gott glauben tue? Und das ist wirklich so. In meinem Leben habe ich das schon so gemacht. Und dann habe ich doch auf mein Vertrauen auf Menschliches gesetzt. Ich habe mich schon oft dabei ertappt. Brauche ich zum Beispiel für jede kleinste Eventualität in meinem Leben die passende Versicherung? Muss ich für jede kleinste Eventualität noch eine Versicherung abschliessen? Ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man Versicherungen abschliessen oder auch Vorsorge trifft oder so. Aber wie weit gehen wir? Wie weit lassen wir uns auch dazu zwingen oder verführen, für alles irgendwann noch etwas abschliessen? Es geht doch um Vertrauen auf Gott, wenn wir sagen, wir glauben an Gott. Und ich finde, das ist ein bisschen ein Kampf im Inneren. Wo fangen wir an, nicht nur zu sagen, ich glaube an Gott, sondern wirklich auch zu sagen, jetzt schlage ich einen Pflock hin und ich will auch dem Glauben Taten folgen lassen und wirklich darauf vertrauen. Man könnte sogar sagen, dass wer behauptet, an Gott zu glauben und dann nicht bereit ist, Gott auch zu vertrauen, sich selber irgendwie belügt oder betrügt. Wahrscheinlich betrügt. Lasst uns mal dazu noch einen Vers aus dem Neuen Testament anschauen. Und zwar in dem Vers sagt Jesus zu seinen Jüngern, gerade nachdem er sie ausgesendet hat, zu allen Völkern, der Missionsbefehl, aber der aus Markus. Markus 16,16, dort steht, wer glaubt und sich taufen lässt, den wird Gott retten, wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Ich bin mir sicher, dass wir den Vers bis jetzt immer nur quasi so aus der Brille Glauben gelesen haben, mit dem Fokus auf den Glauben. Man könnte aber ja jetzt auch übersetzen, wer mir vertraut und sich taufen lässt, den wird Gott retten. Wer mir nicht vertraut, den wird Gott verurteilen. Oder noch besser, wir fassen die beiden Versionen zusammen und würde das ausmachen. Wer an mich glaubt und mir vertraut und sich taufen lässt, den wird Gott retten. Wer nicht an mich glaubt und mir nicht vertraut, den wird Gott verurteilen. Im Urtext gibt es ja das Problem gar nicht. Weil Glauben und Vertrauen zusammengehört. Und die Schwierigkeit ist halt, wenn jemand die Bibel übersetzt, dass es mir jetzt irgendwie zwei Wörter haben und dass ich muss entscheiden, welchem gibt er den Vorrang. Aber darum, ja, haben wir jetzt das gelernt, dass das zusammengehört. Und dass wir das auch, wir müssen wissen, es gehört immer auch das Vertrauen dazu, wenn wir da von Glauben lesen. Meine These ist auf jeden Fall, dass es uns leichter fällt, nur zu glauben, als zu glauben und zu vertrauen zusammen. Man hat das echt irgendwie geschafft. Weil wir das schon immer aufgesplittet haben, weil wir schon immer zwei Wörter hatten, weil wir schon immer zwei Bedeutungen hatten, haben wir es geschafft, das zu trennen. Und darum glaube ich, fällt es uns leichter zu glauben, als zu glauben und zu vertrauen. Zu glauben, dass es einen Gott gibt. Und doch, also ja, einfach so, ganz viele Leute sagen doch, ja, ich glaube schon, dass es irgendeinen Gott gibt. Aber vertrauen denn die auf den Gott? Nein, noch lange noch nicht. Wirklich sein Leben dann, Gott anzuvertrauen, zu vertrauen, dass Gott einem beisteht, dass er einem führt, dass er einem hilft. Das ist noch eine andere Nummer. Okay, das hier ist jetzt eigentlich alles einmal so Theorie gewesen. Doch jetzt möchte ich es ein bisschen praktisch werden für euch, für mich auch. Ich predige immer ja zu mir. Und zwar lade ich euch jetzt alle ein, dass wir unseren Glauben überprüfen. Und wir haben hier mal eine Frage, einfach, die ich euch mal geben möchte. Das ist eine Doppelfrage. Was glaubst du und wem vertraust du? Was glaubst du und wem vertraust du? Und du musst die Frage nicht jetzt gerade können beantworten, sondern du darfst sie mitnehmen. Das heisst, das Thema zum Nachdenken. Das ist vielleicht eine Frage, die du mitnimmst. Die ist extrem schnell beantwortet, wenn man es ganz einfach macht. Ja, ich glaube an Gott und ich vertraue auf Gott. Aber mit dem Wissen, das wir schon so ein bisschen gehört haben, da noch weiterdenkt, ich glaube, es ist schon noch so ein bisschen eine Prüffrage. Was glaubst du und wem vertraust du? Und nimm sie doch mit in die kommende Woche. Ja, und teste dich ganz konkret in Bezug auf deinen Glauben. Man könnte sagen, glaubst du wie der Petrus davor oder wie der Petrus danach? Und mit davor und danach meine ich die Geschichte aus Matthäus 14. Ich denke, die meisten kennen die Geschichte. Die Jünger sind in einem Boot auf dem See Genezareth, wo ein Sturm aufzieht. Und die Jünger haben richtig zu kämpfen in dem Sturm, dass sie im Boot bleiben und das Boot nicht dreht und nicht voller Wasser wird. Ja, sie haben richtig zu tun, dass sie nicht untergehen. Und dann sehen sie plötzlich jemanden übers Wasser laufen. Und sie verschrecken richtig fest, weil sie meinen, dass es ein Gespenst ist. Und sie müssen schreien vor Angst, weil Jesus, es steht noch in Jesus, gehört sie schreien. Und er ruft ihnen zu, habt keine Angst, ich bin's. Und ich finde, da wird der Glaube jetzt sehr sichtbar. Weil dann passiert etwas beim Petrus. Sein Glaube und sein Vertrauen auf Jesus wird plötzlich ganz gross. Und er hat Lust, auch auf dem Wasser zu gehen. Der Petrus, der spürt plötzlich die Nähe von Jesus und die Kraft, die er hat. Und er erkennt, dass jetzt in dem Moment für ihn das auch möglich wäre. Und tatsächlich, Jesus freut sich über den Glauben von Petrus und sagt zu ihm, komm, komm. Und der Petrus steigt aus dem Boot und geht übers Wasser zu Jesus hin. Und sein Blick ist fest auf Jesus gerichtet. Und das Herz ist voller Glauben und voller Vertrauen. Und das ist der Petrus davor, den ich vorhin gesagt habe. Doch plötzlich merkt er, dass der Wind stark ist. Wir können so sagen, wie sein Blick ist abgerichtet auf das, was rundherum noch geht, wo noch der Sturm, der noch tobt. Sein Glauben und sein Vertrauen geraten ins Wanken. Und er fängt an zu sinken. Und er schreit, Herr, rett mich. Und Jesus gibt ihm die Hand und dann sagt Jesus etwas zu ihm. Er sagt, du hast so wenig Vertrauen, warum hast du gezweifelt? Du hast so wenig Vertrauen, warum hast du gezweifelt? Und das ist jetzt der Petrus danach. Der Petrus, der plötzlich ins Zweifel gekommen ist und das Vertrauen verloren hat. Und es ist irgendwie begreiflich. Ich meine, er hat etwas gemacht, was Menschen nicht können. Er ist auf dem Wasser gegangen. Und ich glaube, da kommst du noch schnell noch irgendwie in Gedanken und dann denkst du, das geht doch gar nicht, was ich da mache. Und dann wirst du noch irgendwie der Sturm noch auf ihn eingewirkt. Und irgendwie plötzlich hat er den Mut, das Vertrauen und den Glauben verloren und er ist eingesunken. Und da, wo das Wort Vertrauen steht, du hast zu wenig Vertrauen, das Wort, das ist im Urtext eine spannende Verbindung. Zum einen kommt wieder unser Pistoio vor, also Glauben und Vertrauen, und zum anderen Oligos. Und Oligos ist, kann man übersetzen mit wenig, gering und kurz. Und das gibt quasi das Wort Kleingläubiger. Du Kleingläubiger. Aber eben, es hat wieder beide Begriffe, Glauben und Vertrauen. Du hast zu wenig Vertrauen. Der Petrus ist vom Glaubensheld, ich weiß auch nicht, in einer Minute, in einer Minute zum Kleingläubigen geworden. Und obwohl er von Jesus tadelt worden ist, hat er gleich allen anderen Jüngern etwas voraus. Er hat sich erlaubt, ganz gross zu glauben und zu vertrauen, weil kein anderer von den 11 Jüngern, also die anderen 11, hat sich getraut, aus dem Boot rauszugehen. Kennen. Und darum müssen wir eigentlich nicht sagen, glaubst du wie Petrus davor oder danach, sondern wir können sagen, glaubst du wie der Petrus oder glaubst du wie die anderen 11 Jünger? Lassen wir es zu, dass wir uns von Jesus mal mitreissen lassen und im Glauben und Vertrauen auf ihn einmal etwas Unvorstellbares wagen oder tun? Oder halten wir unseren Glauben mit uns und mit unserem Glauben immer schön so einen sicheren Bereich auf? Der sichere Bereich bewahrt dich vor Absturz. Er nimmt dir aber auch die Höhenflüge. Ich habe das mal so ein bisschen versucht zu zeigen, so mit Kurven. So ist vielleicht unser Glaubensleben. Es gibt Hochs und es gibt Tiefs. Also mein Glaubensleben ist so. Es gibt Hochs und es gibt Tiefs. Und desto mutiger ich bin, desto mehr ich mich auf Jesus einlasse, desto grösser mein Vertrauen auf ihn ist, mein Glauben auf ihn ist, desto höher können die Hochs sein. Aber anhand von der Geschichte von Petrus sehen wir dann auch, desto weiter können wir abstürzen. Und wenn wir es jetzt machen wie die anderen Jünger und sagen, ja, das ist mir zu gefährlich, ich suche so ein bisschen den sicheren Bereich, ich bleibe im Boot, dann ist es so, wie das quasi alles ein bisschen enger wird. Ja, immer noch hoch und tiefs, aber die sind jetzt halt plötzlich nur noch ganz klein. Was denkt ihr, an was hätte Petrus gedacht, genau ein Jahr später nach dieser Geschichte? Hätte er noch daran gedacht, dass er ein paar Schritte auf dem Wasser gegangen ist? Oder hätte er daran gedacht, dass er untergegangen ist? Ich glaube, das Erlebnis, dass er ein paar Schritte auf dem Wasser gegangen ist, hat ihn maßgeblich geprägt. Hat sein Glaubensleben maßgeblich positiv verändert. Und der Rückschlag, ich glaube, der hat nicht so schwer gewogen für sein Leben. Er hat etwas gewagt. Und man könnte auch sagen, was denkst du, was haben die anderen 11 Jünger am Schluss am meisten bereut? Also wenn ich einer von den 11 wäre, mich würde das mögen, dass ich in dem Moment nicht auch aufs Wasser raus wäre. Der sichere Bereich, ja, der scheint sehr viel Sicherheit zu bieten. Aber gerade im Leben mit Jesus, im Glauben, dort beraubt er uns auch, finde ich, vor einigem. Ich finde, dass die Geschichte und die Entdeckung, dass der Glauben und das Vertrauen, eben das Pistoio zusammengehören, uns einfach neu herausfordern wollen in unserem Leben. Und so kommt zu dieser Frage, die ich euch schon gestellt habe, was glaubst du und wem vertraust du, noch eine weitere Frage dazu. Und die weitere Frage ist, willst du nicht einmal den sicheren Bereich verlassen und Unglaubliches wagen? Hättest du nicht Lust dazu? Mal den sicheren Bereich zu verlassen und Unglaubliches zu wagen. Mit dieser Frage höre ich auf und ich lade ein, dass wir zusammen beten und dass ihr dazu aufsteht. Himmlischer Vater, ich möchte dir einfach gerade danken. Jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage und irgendwann mal wieder in eine Geschichte eintauche, dann lehrt mich dein Wort, dass du zu deinen Versprechen stehst. Du haltest all deine Versprechen. Alle Verheißungen sind schon eingetroffen oder wir dürfen wirklich Gewissheit haben, sie werden noch eintreffen. Und das baut Vertrauen. Herr, danke, dass du uns wirklich so umsorgst und dass du dir schaust, dass wir wirklich auf dich vertrauen dürfen. Und du siehst, wie wir dran sind, wie es uns gerade heute geht, wie wir die Woche da unterwegs waren, wie fest dass wir geglaubt und vertraut haben. Ja, Herr, und ich kann es für mich sagen, ich glaube, es wäre mehr möglich. Und ich sehne mich auch noch mehr. Und wenn es dir gleich geht, dann sag du jetzt einfach auch Jesus, dass du gerne einfach seine Hilfe möchtest, um immer mal wieder den sicheren Bereich zu verlassen. Ja, Jesus, danke, dass du mit uns bist. Und du kannst uns wirklich dazu anleiten und dazu führen, dass wir mehr glauben, mehr vertrauen und auch bereiter werden. Einfach etwas zu wagen. Mit dem Blick auf dich. Ja, danke, Herr, dass du uns an die Hand nimmst. Du rettest uns auch, wenn wir dann mal plötzlich in ein Tal kommen, wenn wir plötzlich mal kleingläubig sind. Du gibst uns die Hand. Du bist immer für uns. Wir dürfen wirklich etwas wagen. Und wir dürfen dir vertrauen. Ja, Vater, und so bin ich gespannt, was diese Woche vor uns liegt. Ich bitte dich, dass du uns in Chancen und in Gelegenheiten führen tust. Ja, mach du uns mutig. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen.